Ich möchte mich zuallererst bei der Konrad-Adenauer-Stiftung bedanken, dass sie die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Europäischen Union heute zum Anlass nimmt, auch einmal einen Rückblick und einen Ausblick auf diese Europäische Union zu halten. Denn man darf wohl mit Bedacht sagen, dass die europäische Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg ganz wesentlich geprägt war durch christlich-demokratische Politik, durch Christdemokraten mit Visionen und mit Projekten für eine Zukunft in einer ziemlich desaströsen Situation, wie wir sie uns heute alle kaum noch vorstellen können. Westdeutsche und europäische christliche Demokraten spielten bei der Etablierung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl schon 1952 und bei der Schaffung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 eine ganz zentrale Rolle. In allen 6 Gründungsstaaten waren sie eine maßgebliche, in der Bundesrepublik und in Italien die maßgebliche politische Kraft. Und in wenigen Wochen können wir an die Unterzeichnung der römischen Verträge vor genau 50 Jahren am 25. März 1957 erinnern. Und Bernhard Vogel hat eben darauf hingewiesen, dieses findet in Berlin statt, zugegebenermaßen in Berlin, weil Deutschland die Präsidentschaft hat, aber eben in Berlin, weil dies auch eine wiedervereinigte Stadt ist, eine Stadt, die geradezu symbolhaft dokumentiert, was möglich wurde in der Europäischen Union mit der Überwindung des Kalten Krieges. Ohne den Einsatz und den Glauben europäischer Christdemokraten an die einende Kraft Europas wäre es zu diesem historischen Ereignis nicht gekommen. So hat es Bernhard Vogel in seinem Schreiben formuliert, indem er uns eingeladen hat, heute an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass die jüngste Tochter von Konrad Adenauer mit ihrer Familie heute bei uns ist, weil natürlich für Konrad Adenauer genauso wie für Robert Schumann oder Alcide de Gasperi galt, dass man die Folgen des Krieges überwinden wollte, geistig, politisch und wirtschaftlich. Nach Krieg, Vernichtung und Elend ging es um Versöhnung, um ein friedliches, ein besseres und ein freiheitliches Europa. Und Bernhard Vogel hat es eben schon gesagt, Europa als Friedensgemeinschaft, aber in der Erinnerung an Konrad Adenauer eben auch immer Europa als eine Friedensgemeinschaft in Freiheit. Das war eine der notwendigen Voraussetzungen. Und aus dieser Vision wurde unsere heutige Lebensrealität. Und diese Vision war immer verbunden, und dies sage ich als jemand, der in der früheren DDR aufgewachsen ist, diese Vision war immer damit verbunden, dass auf der einen Seite Frieden und Freiheit unentrinnbar zusammengehörten und auf der anderen Seite die Vision für eine Beendigung der Teilung Deutschlands und eine Beendigung der Teilung Europas immer auf der Tagesordnung stand. Und als ich am 1. Januar dieses Jahres bei unserem saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller war, weil wir 50 Jahre Zugehörigkeit des Saarlands zur Bundesrepublik Deutschland begangen haben, als wir über die Abstimmung zum Saarstatut gesprochen haben, darüber, dass die Menschen sich damals für Deutschland entschieden haben, das Statut abgelehnt haben, damals etwas gemacht haben, was nicht der Plan der politischen Führung war und sich diese Europäische Union in Form der deutsch-französischen engen Beziehungen bereits bewährt hat, weil es nämlich nicht zu einer Krise zwischen Deutschland und Frankreich kam, sondern weil es zu einer politischen Lösung kam. Da habe ich mir noch einmal die Ansprache von Konrad Adenauer durchgelesen, der mit dem Zug damals ins Saarland gekommen war. Und in dieser Ansprache spielte schon die Wiedervereinigung und die Zugehörigkeit der anderen europäischen Länder, die im Osten lagen, eine Rolle. Das heißt, es war nie vergessen, dass die europäische Einigung weit weiter reichte, als wir sie viele Jahrzehnte erleben konnten. Das heißt, wir können aus dieser Gründungsgeschichte der Europäischen Union lernen, dass Politik Visionen braucht. Und die Geschichte der Europäischen Union in ihrer Folge hat immer wieder mutige Politiker gekannt, die dies natürlich durchgesetzt haben, die daran geglaubt haben und die Widerstände überwunden haben. Der erste Satz der Präambel des EWG-Vertrages beinhaltet, ich zitiere, den Willen, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen. Und in der Tat begann dann eben 1957, damals mit 6 Mitgliedstaaten, diese Geschichte der Europäischen Union, wo wir heute 27 Mitgliedstaaten hatten. Und was Konrad Adenauer konzipiert hat, das hat dann seine Vollendung gefunden in dem, was Helmut Kohl als Bundeskanzler in Form der Einigung Deutschlands geschafft hat. Und meine Damen und Herren, ich glaube, dass für uns ganz wesentlich ist, dass die deutsche Einheit ohne die europäische Einigung nicht zu denken ist. Helmut Kohl hat immer wieder betont, die deutsche Einheit und die europäische Einigung sind zwei Seiten einer Medaille. Und diese Tatsache, die ist, wie ich finde, für die Bundesrepublik Deutschland auch in ihrer heutigen Rolle innerhalb der Europäischen Union eine Verpflichtung für die Zukunft. Europäische Einigung und die Wiedervereinigung unseres Vaterlands sind zwei Seiten einer Medaille. Und meine Damen und Herren, wir haben heute eine Wirtschaftsunion, wir haben eine Währungsunion und ohne die mutige Politik, wiederum von Helmut Kohl und Theo Weigel, wäre es auch zu dieser Währungsunion nicht gekommen. Und deshalb sage ich auch immer wieder, die Tatsache, dass wir in weiten Teilen Europas, und ich will vielleicht auch noch einmal daran erinnern, dass der Vertrag, in dem die Einführung des Euros beschrieben ist, durchaus davon ausgegangen ist, dass eines Tages alle diesen Euro als ihre Währung akzeptieren. Ohne diese einheitliche Währung wären wir in der Integration der Europäischen Union heute nicht so weit. Und einer der Gründe war nicht nur, dass wir wirtschaftlich vorankommen, sondern einer der tiefer liegenden Gründe für die Einführung des Euro war immer wieder die Tatsache, dass es eine große historische Erfahrung gibt, nämlich dass Völker, die das gleiche Geld benutzen, niemals gegeneinander Krieg führen. Und das ist eines der ganz wichtigen geistigen Fundamente dessen, was wir heute mit dem Euro als eine ganz banale, alltägliche Sache erleben. Und ich glaube, dass die Wirtschaftsunion ein großer Vertrauensbeweis war. Man hat ja angefangen ausgehend von Kohle und Stahl, den Gegenständen, den Rohstoffen im Grunde, die dazu geführt haben, dass jahrhundertelang oder zumindest jahrzehntelang in der Industriegeschichte Krieg gegeneinander geführt wurde, dass man mit der gemeinsamen Gestaltung und Verwaltung dieser Schätze die kriegerischen Auseinandersetzungen überwunden hat. Und durch das Bekenntnis zu einer gemeinsamen Währung ist man noch ein Stück im Vertrauen aufeinander zu weitergegangen. Und deshalb ist die Einführung des Euro ein ganz wesentlicher Schritt innerhalb der Europäischen Union. Ich sage aber auch, dieses Vertrauen darf nicht missbraucht werden. Und deshalb ist die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank für uns, und das sage ich für die Bundesrepublik Deutschland, eine unverzichtbare Größe, die das Vertrauen in diese gemeinsame Währung sicherstellt. Wir haben also in diesen Tagen allen Grund, dankbar zurückzublicken und zu feiern. Und wir sollten uns nochmal vorstellen, wie es denn wäre in einem Europa ohne Europäische Union. Grenzkontrollen und ewiges Warten, Studien- und Arbeitsaufenthalte nur mit Zustimmung ausländischer Behörden, Zölle, Handelshemmnisse, die Europa in viele kleine und sehr schwache Märkte aufteilen würde. Ich glaube, dass angesichts solcher schlechten Rahmenbedingungen auch die Arbeitslosigkeit weit höher wäre, wir ein geringeres Wirtschaftswachstum hätten, und natürlich der politische Streit, den wir heute manchmal auch hätten, viel tiefer gehender sein würde. Und ich glaube, wir sind uns einig, in einem solchen Europa können wir uns gar nicht mehr vorstellen zu leben, aber in einem solchen Europa wollten wir auch nicht leben. Und trotzdem wissen wir, dass trotz aller Erfolge die Menschen heute Zweifel haben, Sorgen haben, ob ihr Leben in dieser Europäischen Union gut aufgehoben ist. Und ein Grund für diesen Zweifel besteht natürlich darin, dass wir einen unglaublichen Schub der Globalisierung erleben und die Menschen fragen sich, ist diese Europäische Union dem neuen Wettbewerb wirklich gewachsen? Findet sie die richtigen Antworten? Schafft sie ein Leben, das die Menschen auch mit Bodenständigkeit verbinden? Und kann die Politik, ich glaube, das ist die ganz wesentliche Frage, kann die Politik die Veränderungen gestalten? Hat die Politik die Kraft, das Leben menschenwürdig in dieser Welt zu gestalten? Oder sind Politiker und politische Gestaltungskräfte letztlich Getriebene in dieser Welt der Globalisierung? Und diese Fragen richten sich an die nationalen Regierungen, aber diese Fragen richten sich auch an die Europäische Union. Und deshalb müssen wir, und deshalb habe ich auch von einer Neubegründung gesprochen, nicht weil das, worauf wir aufbauen können, nicht mehr gilt, sondern weil sich unsere Welt verändert hat, habe ich von einer Neubegründung gesprochen. Warum ist die Europäische Union zusätzlich zu dem, was wir in den letzten 50 Jahren erlebt haben, heute notwendiger denn je? Und warum verkörpert sie und nur sie die Europäische Union die Gestaltungsmöglichkeiten und die Gestaltungskraft der Politik? Und dafür müssen wir den Beweis anbringen und dafür müssen wir sagen, was wir wollen. Und wir sagen, dass natürlich wir davon überzeugt sind, dass wenn Milliarden Menschen um uns herum mit Fleiß, mit Ideenreichtum am weltweiten Wettbewerb durch ihre Arbeit, durch ihre Innovation, durch ihre Kreativität mit teilhaben wollen, dann ist natürlich der Wettbewerb für uns ein viel größerer geworden. Aber ausgehend von unserem Bild vom Menschen, wir in der christlich-demokratischen Union sagen vom christlichen Menschenbild, ausgehend von diesem Menschenbild können wir natürlich nicht sagen, dieses Menschenbild gilt nur für die Europäische Union, sondern dieses ist ein universales Menschenbild und deshalb müssen wir natürlich den zugenommenen, den gesteigerten Wettbewerb auch zur Kenntnis nehmen. Und nun wollen wir natürlich versuchen, für die Menschen Wohlstand, lebenswertes Leben, lebenswerte Arbeit auch zu gestalten. Und da können wir im Augenblick aus der deutschen Position erfreulicherweise feststellen, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, dass wir weniger Zukunftsschulden machen und dass wir dadurch auch innerhalb der Europäischen Union durchaus als Bundesrepublik Deutschland an Ansehen gewinnen. Aber wir wissen natürlich, das alles können wir nur schaffen als Mitgliedstaaten, wenn auch die Europäische Union als Ganzes die Rahmenbedingungen für Innovation, für Wachstum, für mehr Arbeitsplätze schafft. Und zwar das alles im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, wie wir es in Deutschland nennen, das heißt der wirtschaftlichen Erfolge zum Wohle der Menschen, das heißt auch der sozialen Erfolge. Und das ist das, was wir auch als das europäische Modell, manchmal als das europäische Sozialmodell beschreiben. Und wir wollen das, was wir Europäische Sozialunion nennen, verwirklichen. Das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, inwieweit Wachstum, Wettbewerb, soziale Standards ineinandergreifen. Und hinzu kommt die Dimension der Ökologie, wenn wir an die großen Herausforderungen des Klimawandels denken. Das heißt, das, was wir in Deutschland national im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft immer wieder gemeinsam bedenken, das gilt natürlich genauso auf der europäischen Ebene. Und ich sage an dieser Stelle auch, wer einmal den Vertrag von Nizza vergleicht mit dem Entwurf des Verfassungsvertrages, der wird sehen, dass gerade der Verfassungsvertrag in vielen Teilen sich sehr viel mehr auf die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger einlässt. Dass er viel weniger ein rein politischer Vertrag ist, sondern sich Europa denkt aus der Perspektive des einzelnen Bürgers und damit auch bestimmte Prinzipien ganz deutlich definiert. Und dazu gehört natürlich vor allen Dingen, dass wir ein Europa der Vielfalt wollen. Die Europäische Union ist nicht sozusagen die Vereinheitlichung der Bevölkerungen aller Mitgliedstaaten. Wir wollen die Vielfalt der Sprachen und Mentalitäten. Wir leben vom kulturellen Reichtum und das wollen wir bewahren. Wir wollen eben nicht alles harmonisieren, was harmonisierbar wäre, sondern wir wollen, dass die Menschen ihre Wurzeln kennen, dass die Menschen wissen, wo sie zu Hause sind. Ein Europa der Nationen und Regionen, ein Europa der Vielfalt. Und das entspricht zutiefst unseren christdemokratischen Überzeugungen, denn das Prinzip der Subsidiarität ist ein Grundprinzip, auf dem sich die Programmatik der christlich-demokratischen Union aufbaut. Der Vorrang der kleineren Lebensräume, in denen die Menschen handeln und die Kompetenz und die Verantwortung immer so nah am Menschen, wie dies möglich ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, wenn wir die Vielfalt erhalten wollen, dass wir die Fähigkeit zur Toleranz haben. Ich habe bei meiner Antrittsrede im Europäischen Parlament Europa als einen Kontinent bezeichnet, dessen Seele die Toleranz ist. Die Toleranz, eine Eigenschaft, die wir schwer errungen haben in unserer europäischen Geschichte, einer langen, konfliktträchtigen, blutigen Geschichte und ein mühevoller Weg dazu, zu erkennen, dass nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Bereicherung durch das andere die eigenen Interessen sehr viel besser widerspiegelt. Und deshalb, glaube ich, sind wir auch dazu aufgefordert, mit dieser unserer gemeinsamen Erfahrung, gründend auf der europäischen Vielfalt, ein Leben in Frieden und Freiheit auf der Grundlage der Toleranz zu führen, diesen Gedanken auch über die Grenzen der Europäischen Union hinauszutragen. Und daraus gründet sich auch ein wichtiges Prinzip: Europa darf niemals Verständnis haben für Intoleranz. Keine Toleranz für Gewalt, keine Toleranz für Gewalt im Namen von Religionen, von Überzeugungen. Das ist unser Credo. Nur dann kann Toleranz gelebt werden. Und ich habe weiter gesagt, Europa ist kein Christenclub, sondern Europa ist ein Club von Werten, wenn man es schon so bezeichnen will. Von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Und natürlich leiten wir unsere Grundwerte aus bestimmten Überzeugungen ab. Und für viele in der Europäischen Union ist dies das christliche Menschenbild. Und die für uns Europäer ja zentrale Achtung der Menschenwürde gilt eben dem Menschen, der nach unserer Auffassung von Gott geschaffen ist, unterschiedlich von Gott geschaffen ist und eben dann doch die gleiche Würde hat. Eine Würde, die nicht teilbar ist. Und jeder einzelne Mensch ist gewollt und als Wesen geschaffen, das im Übrigen nicht zu einer Freiheit von etwas berufen ist, sondern zu einer Freiheit für etwas. Das heißt, zu einem Verständnis von Freiheit, das eine Freiheit in Verantwortung meint. Und wir schulden dem gleich geschaffenen Menschen Solidarität. Die Solidarität ergibt sich aus der Tatsache der gleichen Würde und der gleichen Rechte. Und Gerechtigkeit ist unser Maßstab, an dem wir unser Handeln ausrichten und nach dem wir unsere Institutionen bilden. Und daraus ist all das entstanden, was für uns heute so normal, aber dennoch auch unverzichtbar ist, nämlich Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte wie Gewissens- und Religionsfreiheit, die soziale Marktwirtschaft und die Sozialstaatlichkeit. Denn wir haben spätestens mit der Industriegesellschaft gelernt, dass der Markt alleine die Dinge nicht richtet, sondern dass er einen Ordnungsrahmen braucht und dass es soziale, materielle Freiheiten gibt, die es zu schützen gilt. Und wer sich einmal damit befasst, wie die Entstehungsgeschichte der Europäischen Union ist, der weiß, dass von Anbeginn an große Zweifel bestanden, ob der Ordnungsrahmen eines einheitlichen europäischen Marktes ein richtiger Ordnungsrahmen ist. Ludwig Erhard hat gewarnt vor der Europäischen Wirtschaftsunion, weil er Sorge hatte, dass die seiner Meinung schon überbordende Bürokratie in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt sich auch durch Europa noch verstärken würde. Und wenn ich gerade beim Ordnungsrahmen bin, dann war Ludwig Erhard im Übrigen hier gemeinsam mit Konrad Adenauer der Meinung, dass dieser Ordnungsrahmen des Wirtschaftens auch zum Beispiel so etwas wie Wettbewerbsrecht brauchte. Wer sich aber einmal das Verhalten der deutschen Wirtschaft, insbesondere der großen Betriebe, im Zusammenhang mit der Schaffung dieses Kartellrechts anschaut, der weiß, gegen welchen erheblichen Widerstand damals schon Wettbewerbsrecht durchgesetzt werden musste. Und vielleicht gibt das auch einen kleinen Hinweis an die Kommission. Es gefällt ja uns nicht alles, was sie machen, aber im Grundsatz sind wir der Meinung, lieber José Manuel, dass der Markt einen Ordnungsrahmen braucht. Und wir stehen heute vor der Situation, dass wir als einzelne Mitgliedstaaten wissen, in einer globalen Welt können wir unsere Interessen überhaupt nicht mehr alleine durchsetzen. Wir müssen eine handlungsfähige Europäische Union haben, eine handlungsfähige Europäische Union, die gemeinsame Positionen vertritt. Und deshalb haben wir uns für unsere Präsidentschaft auch die Überschrift gesucht, Europa gelingt gemeinsam. Und ich sage hinzu, Europa gelingt nur gemeinsam. Wann immer diese Europäische Union nicht in der Lage war, auf große Herausforderungen eine gemeinsame Antwort zu finden, konnte keiner der Europäer mehr seine Interessen durchsetzen. Das ist die Erfahrung aus 50 Jahren Europäischer Union. Und deshalb werden wir gemeinsam, ich glaube, das darf ich im Namen von Hans-Gerd Pöttering, das darf ich im Namen von José Manuel Barroso sagen, gemeinsam werden wir kämpfen, dass wir einen Weg finden, wie wir den Verfassungsvertrag zu einer Lösung führen können. Wir brauchen einen Vertrag, der ausgehend von den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger mit einer Verteilung der Kompetenzen innerhalb dieser Europäischen Union, diese Europäische Union handlungsfähig macht, damit wir unsere gemeinsamen Interessen auch weltweit vertreten können. Und ich möchte nicht in eine Lage kommen und werde das auch in den nächsten Wochen und Monaten sagen. Ich möchte nicht in eine Lage kommen, in der wir im Jahre 2009 eine Wahl haben für das Europäische Parlament, in der wir den Bürgerinnen und Bürgern nicht sagen können, wie diese Europäische Union das, was notwendig ist, an Handlungsfähigkeit bekommen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns sputen. Und all den Kritikern dieses Verfassungsvertrages sage ich ganz klar, dieser Verfassungsvertrag ist gemessen an dem, was wir heute als vertragliche Grundlagen haben, bürgernah. Er achtet die kommunale Selbstverwaltung als Grundlage unserer europäischen demokratischen Ordnung. Er ordnet die Kompetenzen nach dem Subsidiaritätsprinzip und er entwirft ein Europa, das sich auf das konzentriert, was nur noch auf der europäischen Ebene gelöst werden kann und zwar dort am effektivsten gelöst werden kann. Und ein Europa, das ausdrücklich auf europäische Lösungen setzt, wo sie in einer globalen Welt notwendig sind. Und ich finde es richtig, dass in diesem Verfassungsvertrag niedergeschrieben ist, welches Verständnis von unseren Grundwerten wir haben. Und ich finde es richtig, dass wir als Herren, wie es so schön heißt, der Verträge in der Lage sind, als Mitgliedstaaten Kompetenzen an die Europäische Union zu übertragen, aber dies ganz bewusst als Mitgliedstaaten jedes Mal mit Einstimmigkeit tun müssen. Das heißt, nicht Europa über uns sozusagen die Herrschaft gewinnt, sondern aus den Mitgliedstaaten heraus Kompetenzübertragungen dort erfolgen, wo wir die gemeinsame Überzeugung teilen, dass dies durch die Europäische Kommission, das Europäische Parlament besser verwaltet werden kann. Und wenn ich über den Verfassungsvertrag spreche, dann möchte ich ein herzliches Dankeschön an Erwin Teufel sagen, der heute hier unter uns ist, der aus der regionalen Perspektive in ganz besonderer Weise sich dem Europa der Bürgerinnen und Bürger verschrieben hat. Und ich glaube, lieber Herr Teufel, wir sind einer Meinung, Diesen Grundgedanken müssen wir durchsetzen und den werden wir auch gemeinsam weiter verfolgen. Nun will ich nicht verhehlen bei einer solchen Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass ich mir raus aus dem christlichen Menschenbild eigentlich gewünscht hätte, dass wir einen klareren Gottesbezug auch in diesen Verfassungsvertrag aufnehmen können. Nicht, weil wir ein elitäres Verständnis hier verbinden wollen, sondern weil ich der Meinung bin, dass der Dialog mit anderen Religionen besser zu führen ist, wenn wir uns in Europa unserer eigenen Wurzeln, und dazu gehört nicht nur das Christentum, dazu gehört genauso das Judentum, aber wenn wir uns unserer eigenen Wurzeln besser bewusst sind, sie ausdrücken können, über sie sprechen können und daraus einen Dialog mit anderen überhaupt nur führen können. Und ich sage im Übrigen voraus, dass es sicherlich wichtig war, die Phase der Säkularisierung, aber dass wir in einer veränderten Welt leben und dass auch von den politisch Agierenden und auch von politischen Dokumenten verlangt werden wird, die eigenen geistigen Wurzeln wieder klarer benennen zu können. Denn wenn wir ehrlich sind, dann ist es so, dass wir heute oft auch ein mangelndes historisches Wissen haben, eine mangelnde Kraft haben, unsere eigenen Glaubensüberzeugungen deutlich zu machen und daraus für andere, die andere Glaubensüberzeugungen haben, nicht gerade glaubwürdiger werden. Meine Damen und Herren, neben all den ökonomischen und politischen Fragen, die wir zu lösen haben, neben der Frage des Schutzes des geistigen Eigentums, der Frage eines gemeinsamen fairen Welthandels, unseres Umgangs mit Afrika, unseren Herausforderungen, vor denen wir stehen im Zusammenhang mit dem dramatischen Klimawandel, und der Tatsache, dass wir als Europäische Union hier Vorbild sein müssen. Lassen Sie mich eine Erfahrung noch nennen, die gerade für unser Auftreten als Europäer bei der Lösung der Konflikte weltweit uns leiten sollte. Wir Europäer haben nach dem Zweiten Weltkrieg und dann gegründet durch die römischen Verträge auch, wir haben etwas völlig Unerwartetes erreicht. Wir haben unüberwindlich scheinende Gräben durch Frieden und Freundschaft schließen können. Und 27 Mitgliedstaaten, so schwierig wie das sein mag, und damit nahezu alle europäischen Länder, können heute in einem demokratischen Prozess gemeinsam für Frieden und Freiheit arbeiten. Und wir sind daran gewöhnt, dass Frieden bei uns seit Jahrzehnten der Normalzustand ist. Und wer so ein Wunder erlebt hat und gemessen an den Jahrhunderten historischer Auseinandersetzungen und wenn man dann noch die Überwindung des Kalten Krieges dazu nimmt, dann ist es historisch betrachtet schon fast ein Wunder. Wer das erlebt hat, der sollte aus dieser Erfahrung Kraft mitnehmen. Kraft für eine Welt zu streiten, in der wir wieder unüberwindlich scheinende Konflikte haben. Manchmal mehr, als wir zu verkraften glauben und die Informationsmöglichkeiten der heutigen Zeit lassen uns ja auch kein Entrinnen und kein Weggucken zu. Und wenn ich dann an den Nahostkonflikt denke, wenn ich an meine Reise denke, die ich vor wenigen Wochen gemacht habe, dann glaube ich, haben wir die Verpflichtung, Menschen, die heute noch das Gefühl haben, sie können Frieden und Freiheit vielleicht nie erleben. Vielleicht gerade auch jungen Menschen, wenn ich an Israelis denke, wenn ich an Palästinenser denke. Einfach von uns, von Europa zu erzählen. Mit welchen Visionen, mit welcher Kraft, auch nach welchem Leiden, wir es geschafft haben, diese Europäische Union zu gründen. Dass Toleranz dazu gehört, der Glaube an gemeinsame Grundwerte, aber dass das, was wir in Europa geschaffen haben, nichts ist, was unmöglich ist. Und ich finde, wir haben die Verpflichtung dazu, uns nicht auf uns selbst nur zu konzentrieren, sondern über den Tellerrand zu schauen und dafür Sorge zu tragen, dass es auch anderswo besser werden kann. Und genau das, was wir als Erfahrung bei der Gründung der Europäischen Union gemacht haben, dass dieses über den Tellerrand schauen zum Schluss unseren eigenen Interessen mehr dient als das Weggucken. Das sollte die Erfahrung sein, die uns leitet. Helmut Kohl hat vor 10 Jahren zum 40. Jubiläum der römischen Verträge gesagt, ich zitiere, zur Politik der europäischen Einigung gibt es keine verantwortbare Alternative. Wer einem Rückfall in Nationalismus, den Gefahren machtpolitischer Rivalitäten und unheilvollen Konflikten vorbeugen will, wer Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für alle Bürger unseres Kontinents auf Dauer sichern will, der wird für das geeinte Europa eintreten. Ich finde, das ist unverändert gültig. Diesem Auftrag sollten wir, die wir heute Verantwortung tragen, auch für die Zukunft gerecht werden. Herzlichen Dank. Applaus